Heute philosophieren wir Prozessphilosophen über.
Das kommen jetzt die um die Ecke, die Digitalisierung schon nicht konnten. Die machen jetzt KI, was sie auch nicht können. Also wir sind in Deutschland tatsächlich, was die Digitalthemen in der Gesellschaft, aber auch in Unternehmen angeht, noch echt hinten ran. Da passiert gerade eine Menge. Aber in Wahrheit sind ja die Digitalthemen die Basis dafür, dass man überhaupt AI machen kann. Also was macht das denn?
Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörer unseres Podcasts, die Prozessphilosophen, heute zu einer neuen Episode. Wir treffen uns am Montag, 4. Mai, nachmittags. Also nicht unsere sonstigen super späten oder super frühen Aufnahmen. Heute sogar mit auch einem sehr, sehr spannenden Gast, einer, ich würde schon sagen, LinkedIn-Influencerin, Sabine. Aber du kannst dich gleich selber noch vorstellen. Wir werden, glaube ich, die verschiedensten, spannendsten Themen anreißen. Allein das Vorgespräch war schon super, super interessant. Deswegen starten wir einfach. Sabine, wie geht's dir? Wie war dein Tag bisher?
Der Tag war wild, aber ich mag das durchaus. Insofern hoffe ich, dass so weitergeht.
Sehr cool. War wild.
Ich hoffe, ihr seid auch bereit dieser Formulierung für alles heute.
Mathis, wie geht's dir?
Mir geht's super. Ich freue mich auf das Gespräch mit Sabine. Wir haben ja davor schon gesprochen und wir haben jetzt gerade in Wir haben jetzt kurzzeitig vor dem Start von diesem Podcast herausgefunden, dass wir über so viele Themen gesprochen haben, dass wir vergessen haben, was waren unsere Hauptthemen. Genau. Aber da sind wir anscheinend alle sehr flexibel, dass wir uns ein paar coole Themen rausfischen, die heute sehr spannend sein können. Mich freut das extrem, weil Sabine, ich bin jetzt gerade auf deinem LinkedIn-Profil. Ich meine, es gibt ja nicht so viele Leute, die so viele Follower haben wie du. Du bist in so vielen Bereichen unterwegs. Also was ich im Kopf noch habe, dass du sehr lange auch in diesen Politikberaterin oder so irgendwie die Kommunikation und Digitalisierung unterwegs bist. Da interessieren mich einige Themen. Du bist sehr viel in der digitalen Strategie und sowas, Kommunikation. Und da sind einfach so viel, was mich auch interessiert. Natürlich auch die Whisky. Deswegen, ja, schauen wir mal, was für Themen wir eigentlich rausholen.
Mit was beschäftigst du dich den ganzen Tag? Stell dich einfach mal kurz vor, unseren Zuhörenden.
Ja, vielen Dank für die Einladung erstmal. Ich freue mich total, weil ich fand auch schon mit Mathis das Vorgespräch super spannend. Und das spricht ja für sich, dass wir danach beide nicht mehr wussten, was wir eigentlich heute machen wollen. Aber wozu auch? Genau. Also ich kümmere mich in der Tat um das Thema Digitalisierung, Daten, KI, Kommunikation und Geopolitik. Jetzt mischst du das alles mal in einen Topf, hältst den Mixer rein und dann bist du eigentlich mitten im Jahr 2026, weil ich habe das Gefühl, ich mache das tatsächlich seit 25 Jahren und ich musste 25 Jahre mal erklären, wie das zusammengehört. So, und dank Trump ist es jetzt auf einmal ganz einfach. Und ja, aber ein bisschen fast lustig ist es der Beginn meiner ganzen Geschichte dazu. In Europa liegt, da ging es um die audiovisuelle Medienrichtlinie, die allererste in Europa. Da ging es damals darum, Medienkonzentration zu verhindern und sowas wie Berlusconi zu verhindern. Also das ist sozusagen der Beginn bei mir. Sehr, sehr, sehr lange her. Hat ja, wie wir alle wissen, nicht funktioniert. Ist aber genau das, was wir jetzt in Amerika maximalst beobachten. Und durch Tech und Kanäle natürlich nochmal eine andere Massivität erfährt. So, also jetzt hast du eigentlich so ein Wrap-up und jetzt können wir in alles reinspringen, was heute die Welt so bietet. Genau.
Aber hast du dann nicht jeden Tag so ein bisschen das FOMO-Gefühl, weil da so viel passiert, das sind so große Bereiche.
Ja, ja.
Ich glaube, da könnte man jeden Tag 36 Stunden sich belesen.
Ja. Das ist auch so. Und ich habe festgestellt, ich habe in diesem Jahr noch nicht ein Buch gelesen, das nichts mit diesen Themen zu tun hat. Also einfach mal so einen komischen, Thriller oder so ein. Ich lese gerne so diese Agentenromane oder so, ne? Also die Guten gegen die Bösen finde ich super cool. Ich habe in diesem Jahr nicht ein einziges Buch gelesen und im letzten Jahr auch, also wenig außerhalb meiner Themen. Aber ich bin so ein Info-Junkie, ich will das dann auch alles wissen. Das ist total schrecklich. Das ist, eigentlich ist es super cool. Ich liebe es. Das Internet ist für mich erfunden. Finde ich super. Aber es ist echt.
Das ist ein gutes Sprichwort.
Oder?
Das ist Internet ist für mich gefunden. Ja, finde ich auch genial.
Total, absolut. Also ich wüsste gar nicht, was ich ohne Internet machen sollte. Aber es ist manchmal, denke ich, auch abends, es hat sowas von Schleudergang, Waschmaschine, der Tag. Weil einfach so viel neu gekommen ist und ich denke, boah, das ist auch alles relevant. Also das ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay, nice to have, gucke ich irgendwann mal, wenn ich Zeit habe, rein. sondern das ist alles super relevant. Also ich habe heute Morgen, ich habe einen Notartermin gehabt und musste eine Viertelstunde warten und habe in der Times einen super spannenden Artikel über die Elektroautoverkäufe und die Hintergründe in Südamerika gelesen. Klingt total absurd und weit weg, aber nein, es ist dann doch wieder mittendrin, weil es auch da natürlich um Desinformation vorher geht, um die Frage von übrigens Souveränität. Costa Rica hat einen Präsidenten, nicht nur Parlamentspräsidenten, sondern Präsidenten. Aber weil die Leute jetzt sagen, es ist ihnen alles zu teuer, steigen jetzt alle auf E-Mobilität um. Und diese Rechtsaußen-Desinformation funktioniert nicht. Aber der Key der Geschichte sind die Preise. Den Leuten ist also die Umwelt egal, Gesundheit, alles Wumpe. Preise sind es. Und dann lenken auf einmal auch Rechtsaußen-Regierungschefs ein. Das ist super spannend. Also, und dann denke ich immer so, boah, wenn ich da nicht eine Viertelstunde warten müssen, hätte ich nicht gelesen. Wie schade wäre es gewesen.
Nach all den Themengebieten und der angesprochenen FOMO, was gibt es aktuell so an spannenden Themen bei dir im LinkedIn-Feed, die dich besonders interessieren, besonders motivieren, dann auch auf Weiterlesen zu klicken und wo du vielleicht auch tiefer eintauchst?
Oder besonders ärgern,
das ist ja noch spannender, ja.
Fangen wir mit dem, man soll ja mal mit den guten Dingen anfangen, oder? Also ich freue mich tatsächlich in meiner Timeline immer über die Dinge, die nicht so direkt auf meiner Straße liegen. Also ich freue mich immer, wenn da irgendwas kommt, irgendein Blickwinkel kommt, den ich jetzt nicht so drauf habe oder ja, einfach nur was Neues ist. Ich bin totaler Fan von Zahlen, Daten, Fakten, also deswegen auch die ganzen KI-Geschichten. Ich liebe Daten. Habe auch so ein, also kannst mir welche Sachen nennen, ich weiß es auch in 3 Jahren noch, das ist einfach so, ich habe so ein blödes Gedächtnis, das funktioniert so. Deshalb, ich bin totaler Zahlen-Daten-Junkie, man kann mich immer catchen mit extrem guter Infografik. Ich finde das großartig, komplexe Themen so aufzubereiten, dass du sie mit einem Blick durchdringen kannst und dann kannst du natürlich tiefer einsteigen, aber erstmal den groben Überblick zu kriegen, das finde ich ist eine große Kunst, die, glaube ich, viele Menschen überhaupt nicht wertschätzen. Ich finde das, liebe das sehr und feiere diese Menschen gerne ab. Also das finde ich großartig. Was seht ihr gerne auf LinkedIn oder lest ihr gerne?
Dann war doch letzte Woche Images 2 ein Segen für dich, oder?
Ja, kann man mitarbeiten. Wobei natürlich tatsächlich, je besser jetzt sowas wird, hoffe ich auch, dass die Infografiken noch mal einen Tacken besser werden und vor allem, dass mehr Menschen damit arbeiten, weil ich glaube, dass das auch...
Das glaube ich ja nicht.
Meinst du nicht? Warum nicht? Nee. Erzähl.
Ich glaube, eine Kombination aus, dass jedes Bild, ich glaube, kostet umgerechnet 30 Cent in Kombination mit dem erweiterten Pro-Account und auch einem Nutzen. Ich glaube, es wird sich immer noch auf einen kleinen Teil beschränken. Ich hoffe, wir werden mehr davon sehen und dass von den standardgenerierten Texten wir ein bisschen wegkommen und ja, lieber ein paar schöne Bilder entstehen. Und ich finde, ich habe selber getestet und ich fand es spannend, dass man doch mit so simplen Prompts so gutes Material erzeugen kann. Das ist ja aktuell schon so eine der größten, ich würde sagen, Verbesserungen, dass das Prompting deutlich unkomplizierter wurde, dass man nicht mehr eingibt, welche Rolle man hat, welche Zielgruppe man hat, wie das Bild vom Schreibstil.
Das ist ja sogar schön.
So, und all diese ganzen Themen, die man vorher sich irgendwie 5-mal ausgedacht hat oder quasi 5-mal refined hat, bis das rauskam. Aber ja, ich bin sehr gespannt. Und auch von den Analysen her, die aktuell die Analysten irgendwie bringen, sind es immer noch die Gruppe oder die Nutzergruppe super klein.
Vielleicht ist das ja auch eine gute Nachricht.
Also, ja,
vielleicht. Ja. Bei manchen denke ich mir, ist es auch ganz gut, wenn sie da nicht noch mehr Zugriff drauf haben. Aber das löst ja das Problem nicht. Also von daher, nee, ich finde es total cool. Aber ich glaube, gute Infografik wird noch eine ganze Weile mehr als ein guter Prompt sein.
Ja.
Also das, was, also ich finde, da gibt es ein paar, wie heißt der, Simon Dingsterkirchen, der war schon früher auf Twitter, fand ich den mit seinen Karten The World of Maps immer großartig, großes Kino. Es gibt einen, der ist auf LinkedIn, den teile ich sehr, sehr oft. Der hat es mal geschafft, den ganzen Bundeshaushalt im Prinzip auf eine A4-Seite darzustellen. so dass alle verstehen, was es ist. Oder die NATO und ein bisschen Geschichte und Themen und so, eine DIN-A4-Seite. Ich glaube, das kriegst du nicht über einen Prompt hin. Da musst du sehr tief ins Thema einsteigen und du musst ja auch die Abhängigkeiten und dergleichen kennen. Ich glaube, das wird noch eine Weile dauern. Aber also das sind die Sachen, die ich auf LinkedIn echt gerne habe. Ich hasse diese Geschichten, die so erfunden sind, dass sie dich von Weitem anschreien, dass sie erfunden sind.
Ja. Hast du da ein gutes Beispiel?
Ich habe was gelernt und der Abschluss ist dann, erzähl doch du von deinem größten Learning in deinem Leben oder so. Also nee. Alter Schwede. Oder diese ganzen KI-generierten Texte, die so unfassbar schlecht sind, weil man sie halt 1:1 rübergeschoben hat, die dann immer so, nicht nur, sondern auch, ne? Also so, wo du weißt, also wo 7-mal in einem Text nicht nur, sondern auch ist. Ich schreibe auch mal nicht nur, sondern auch, aber mal, nicht 7-mal in einem Text und nicht in jedem Text. Das finde ich wirklich, das nervt mich maximal. Solche Leute blende ich auch mittlerweile aus. Also wer 2-mal mit so einem Text mir unterkommt, da freue ich mich sehr über diese 3 Punkte rechts oben. Ich möchte weniger von dieser Person sehen. Also ich entmatche die jetzt nicht. Aber da geht's, mache ich ganz deutlich. Also ich freue mich total über guten Content. Ich freue mich über Humor. Also ich finde ja auch, also lieber einen Kunden verprellt als einen Joke versenkt. Also gilt bei mir definitiv. Da freue ich mich total drüber. Aber diese ganzen, ich hau jetzt LinkedIn voll mit irgendeinem KI-Scheiß. Nee, sorry. Also so sehr ich das ja selber nutze, aber nicht dafür. Also da freue ich mich drüber.
Was seht ihr gerne? Wenn du sowas wie gute Witze und sowas magst, dann machst du wahrscheinlich auch Satire gerade in Richtung Politik. Kennst du Marco Beckling?
Ja, klar, logisch. Der hat am Wochenende auch wieder was.
Ich habe jetzt gerade sein neues Hörbuch gehört. Das ist ja phänomenal.
Ja.
Das ist wieder extrem gut, sagen wir so.
Ja. Der ist auf Instagram übrigens auch sehr zu empfehlen. Also,
der ist aktuell überall, also wenn ich das richtig gesehen habe, also der spielt die Social Bubble auch sehr gut.
Ja, absolut.
Der ist, glaube ich, überall, also, das ist schon faszinierend, wie er das trifft.
Ja, das finde ich total cool. So, ich mag einfach, wenn Leute Content mit ein bisschen Mehrwert erstellen. Der Mehrwert kann durchaus auch Trash Talk sein, also I like, ne? Also ich brauche jetzt nicht 24/7 immer nur den High-Level-Input, also kann ich auch, aber ich mag auch den Rest drumrum und deshalb nervt mich auch dieser neue LinkedIn-Algorithmus, der ja so alles drumrum eigentlich abstraft, weil du ja nur noch vom Algorithmus positiv sozusagen gepusht wirst, wenn du eigentlich immer dasselbe postest. Das, finde ich, sind eigentlich die langweiligsten Accounts für mich. Nicht nur, weil ich nicht so einen habe, sondern auch bei den anderen, also die immer nur dasselbe posten, kann man machen, aber da ist ja irgendwie kein Leben drin. Also das Leben ist ja viel bunter und das finde ich tatsächlich sehr ärgerlich.
Aber was ist aus deiner Sicht Zweck von LinkedIn? Weil ich meine, es hat sich am Anfang als professionelle, sagen wir so, Job, Connection, Social Media, wie auch immer, etabliert. Gerade nachdem Twitter so ein bisschen gefallen ist, hat das auch so diese Twitter-Rolle übernommen, ja, weil früher haben auch die Techies irgendwie gepostet, jetzt bin ich auf Konferenz und keine Ahnung, der hat das und das gesagt, so wirklich so diese kleine Nachrichten. Und mittlerweile ist das ein bisschen komisch geworden, ja, also das ist mindestens mein Gefühl, also viele Leute wissen gar nicht, was ist eigentlich jetzt der Richtung, wo man da hingeht und wofür sollte man das nutzen? Was sind die Nachrichten, die man verbreitet? Also du redest über den Algorithmus. Was mich definitiv nervt, ist, dass wenn du etwas postest, dass es die Leute manchmal einfach 3 Wochen später bekommen. Das ist sowas von unerwartet. Ne? Wenn ich jetzt sage, nächste Woche bin ich auf Meetup und dann bekommen die das einfach einen Monat später, dann das ist einfach so völlig komisch.
Ja, das finde ich tatsächlich, also ich glaube ja, also ich bin alter Twitter-Fan, ich bin da irgendwie, ich habe noch einen Account, mache da aber nichts mehr, außer dass ich alle 8 Wochen mal drauf gucke und nach 10 Minuten denke, um Gottes Willen, und dann wieder weggehe. Das letzte Mal, dass ich es wirklich noch etwas aktiver benutzt habe, war tatsächlich im amerikanischen Wahlkampf, weil Twitter da eine andere Rolle spielt als in Europa. So. Mhm. Und das war eigentlich für mich so der Punkt. Aber ich liebe Twitter, ich liebte Twitter. Ich fand ja schon diese Veränderung auf Twitter weit vor Musk von 140 auf 280 Zeichen. Da hatte ich ja das Gefühl, jetzt schwafeln hier alle. Weil ich großer Fan davon bin, die Punkte, also wirklich zu dem Punkt zu machen. Also ich mache das manchmal auf LinkedIn und denke, boah, ich mache ja nicht so einen Twitter-Ersatz. Aber so alle paar Wochen muss ich das mal raushauen. Ne? Also irgendwann habe ich eine Grafik genommen, wo einfach klar war, dass Frauen irgendwie nicht unbedingt Friedrich Merz wählen. Und er hatte gerade Anteil Frauen, also welche Parteien wählen Frauen. Und die hatte ich dann genommen als Kommentar zu seinem, da können Sie Ihre Töchter fragen. Und dann habe ich nur drüber geschrieben, super, vielleicht sollten wir wirklich die Töchter fragen, und habe dann diese Wahlgrafik drunter genommen. Also ich mache das ganz gerne, dass ich da echt nur so einen knackigen Satz, ich bin dann weit unter 140 Zeichen, da drauf raushaue. Aber das ist natürlich eigentlich nicht LinkedIn. Mhm. Trotzdem haben diese Beiträge eine riesen Reichweite. Also ich habe solche Beiträge gehabt, die hatten hohe sechsstellige Zahlen an Reichweite. Also manchmal finde ich es dann auch fast ein bisschen ärgerlich, dann mache ich irgendwie so tolle Slides, also wirklich so Karussells, und bastel hier irgendwie in Canva mir tolle Sachen und Daten und Gedöns zusammen und erstelle einen Beitrag, der genau 3000 Zeichen hat. Also ich bin wirklich die Heldin, auf 3000 Zeichen zu kürzen. Irgendein Grammatikverbrechen muss man einfach mal begehen, damit man wieder draufkommt. Aber dann mache ich mir wahnsinnig viel Arbeit und dann hat so ein Beitrag vielleicht 10, 20, 30.000 Reichweite. Und ich sag mal, diese Twitter-Likes, Twitter-Liken-Beiträge, die so kurz und knackig sind, die sind dann, und die aber ja gar nicht so viel Content letztendlich haben, die sind dann irgendwie, die gehen dann durch die Decke. Das finde ich manchmal ein bisschen ärgerlich, weil natürlich das andere viel mehr Arbeit ist. Aber ganz ehrlich, ich nutze das ja tatsächlich, ich bin eine leidenschaftliche Netzwerkerin. Ich mag das, ich freue mich jetzt euch kennenzulernen, ich freue mich andere Menschen kennenzulernen, mitzukriegen, was sie machen. Ich finde alleine Prozessphilosophenstudio, ich finde schon den Titel cool, auch wenn sie gerade über LinkedIn reden. Aber ich mag sowas total, deshalb nutze ich LinkedIn genauso. Ich hasse, also was größte Hasskappe auf LinkedIn ist für mich diese ganzen Sales-Kerle. Also das sehe ich bei der Kontaktanfrage, sehe ich, dass da jetzt in 3 Sekunden so eine ganz gruselige Mail, Inbox-Mail mit einer Sales-Nummer drin ist. Und zwar richtig schlecht. Ganz toll finde ich die, die mir dann schreiben, ich erkläre dir gerne, wie KI geht. Und dann denke ich, KI geht. Kriege ich 2-mal wöchentlich. Also kriege ich locker 2-mal wöchentlich. Also alle 4 Wochen picke ich mir mal einen raus und zerlege ihn ein bisschen. Aber das mache ich nur, wenn ich Zeit und Lust habe.
Das ist quasi deine Hobby, ja?
Ja, das ist so ein bisschen Spaß am Rande. Und dann mache ich Screenshots und verschicke die an Menschen, die sich freuen über darüber, dass der jetzt gerade da komplett filetiert wird. Aber gut, also eine Viertelstunde nehme ich mir nicht dafür. Aber das finde ich wirklich ärgerlich. Also ich finde es nicht schlimm, wenn mir jemand sagt, hör mal, danke für die Connection, guck mal, ich mache das und das, vielleicht können wir uns mal austauschen. Das ist ja genau der Sinn der Geschichte. Aber das mache ich, weil ich auf das Profil der Person geklickt habe und gesehen habe, was die Person macht, und denke, boah, cool, lass uns schnacken. Das mache ich total oft. Aber nicht dieses, ich frage 20 Leute an und die kriegen alle so eine Mail und eigentlich völlig scheißegal, was die machen. Einer wird schon übrig bleiben. Ey, so, come on.
Also, pass mal auf. Damit wir irgendwann auch zu Thema kommen. Ich habe nämlich zwei. Die zweite lasse ich für später, weil die interessiert mich immer noch. Die geht eher in der Richtung Geopolitik. Das erste ist aber, du bist ja, also beschreibst dich quasi als Chief Strategy for Tech Business und so weiter. Kommunikation, Digitalisierung, KI-Strategie, Daten, damit auch natürlich Prozesse. Wie erlebst du eigentlich die letzten 2-3 Jahre und wo, glaube ich, gehen wir denn hin? Weil ich meine, gerade in der Bezug auf Prozessmanagement und BPM, jetzt sind viele Themen gekommen. Und ich finde die Kombination, dass du auch Kommunikation sehr stark hast und dass du auch den Firmen unterstützt dabei, halt die Kommunikation zu verbessern. Wo befinden wir uns aktuell? Also was ist jetzt, ist das jetzt quasi sein, in welchem Zustand sind wir? Wo gehen wir hin?
Meinst du jetzt bezogen auf Prozesse in Unternehmen oder?
Auf Prozesse, Digitalisierung und die aktuellen Themen. Also in welchem Zustand befinden sich die Firmen? Also sind die happy, dass es was Neues da ist oder?
Nee, die sind ja eigentlich alle noch mit Digitalisierung beschäftigt. Ich sag manchmal, wenn ich so einen boshaften Tag habe, dann sage ich immer, das kommen jetzt die um die Ecke, die Digitalisierung schon nicht konnten, die machen jetzt KI, was sie auch nicht können. So, weil tatsächlich viele, also wir sind in Deutschland tatsächlich, was die Digitalthemen in der Gesellschaft, aber auch in Unternehmen angeht, noch echt hinten ran. Da passiert gerade eine Menge. Aber in Wahrheit sind ja die Digitalthemen die Basis dafür, dass man überhaupt AI machen kann. Also was macht es denn für einen Sinn, jetzt mit irgendeinem Tool im Unternehmen um sich zu werfen, ohne zu wissen, was man damit eigentlich machen kann, ne? Also klar, man kann Texte mit ChatGPT oder mit, bei mir Claude, Mistral, Perplexity, was auch immer nehmen. Aber die wirklichen Produktivitätsgewinne hast du ja nur, wenn du wirklich Agenten baust und dergleichen mehr. Dazu brauchst du aber saubere Datenstrategie im Unternehmen, die sollte im Optimalfall ein Teil deiner Digitalstrategie sein. So, wenn du die schon nicht hast, dann ist das jetzt alles immer so ein bisschen so ein Aktionismus, weil alle diese FOMO-Nummer drauf haben, so, oh, KI machen jetzt alle, machen wir jetzt auch. Und ich freue mich ja, wenn Menschen das Gefühl haben, man muss da was tun und was anfangen wollen. Aber das ist natürlich ein Prozess, der eigentlich immer genau da anfängt, wo das Unternehmen sich gerade befindet. Und das ist halt, ihr habt eben gefragt, was so für mich so auch die Hasskappe auf LinkedIn ist. Ich finde das total lustig, dass es neuerdings immer so ganz erstaunte Beiträge gibt, in denen jemand sagt, ach meine Güte, wir haben ja noch gar nicht so einen Produktivitätsgewinn verzeichnet mit KI. Ja, hallo, wie denn auch? Also wenn ich jetzt hier irgendwie malen könnte, würde ich das gerne tun, weil stellt euch eine Grafik vor mit so einer Nulllinie in der Mitte. Dann fangt ihr und dann habt ihr einen Graphen, der KI-Investment ist. Der fängt halt ganz, ihr müsst halt erstmal anfangen mit Investment und ganz unten im Minusbereich ist sozusagen der Profit daraus. So, und erst wenn man eine Weile investiert hat, kommt man in Profit-Bereich rein. Deshalb finde ich das eher ein bisschen lustig, dass Leute mittlerweile auf die Idee kommen zu sagen, na meine Güte, wir müssten doch schon längst die Gewinne haben. Die haben wir nicht. So, also weil tatsächlich ist, glaube ich, die Erwartungshaltung, dass jetzt KI kommt und alle Probleme dieser Welt löst, echt schädlich, weil das ist in Wahrheit ist das ein Dauerlauf. Ja, du lachst, Matusch, aber das finde ich, also finde ich auch manchmal.
Aber nur das, ich lache nur deswegen, weil ich zweimal deine Katze gesehen habe.
Ach so, Moritz, ja, Moritz läuft jetzt auch noch dreimal hin und der hat irgendwie, der muss hier immer mit der Fritzbox kuscheln auf dem Schreibtisch. Genau, aber das finde ich genau, aber das finde ich tatsächlich witzig und das ist aber jetzt, um den Schlenker zu schließen, hat das was mit der Situation in Unternehmen zu tun, weil die Erwartungshaltung nämlich auch die ist, boah, wir haben jetzt hier so ein Tool und dann sparen wir auf einmal wahnsinnig viel Zeit. Du musst aber erstmal und auch andauernd in Kompetenzentwicklung, in Organisationsentwicklung investieren, um das überhaupt danach als Profit realisieren zu können. Und das wird jetzt auch nicht so sein, dass man das jetzt einmal investiert und im halben Jahr ist es vorbei, sondern das wird erstmal bleiben eine ganze Weile, unterschiedlich hoch, also keine Frage, aber das wird bleiben. Und ich glaube, da ist gerade das Erwachen dann doch da, dass jetzt da nicht irgendwie auf einmal so eine KI-Fee um die Ecke kommt und dreimal mit ihrem Zauberstab über dem Unternehmen wedelt und dann ist alles super. Und wir müssen nicht mehr arbeiten, weil die KI arbeitet jetzt für uns. Ich finde die Idee ja durchaus auch ganz, ganz hübsch, ne? Also morgens aufzustehen und mein Job ist fast erledigt und ich brauche nur noch zu lesen. Finde ich cool. Aber ich glaube, das ist gerade so ein Erwachen. Und wenn ich in Unternehmen drin bin, dann ist für mich tatsächlich das Erste immer mal zu gucken, wo sind die eigentlich hier digital aufgestellt? Wie sind die da aufgestellt? Und an der Stelle hat es übrigens eine Menge mit Kommunikation zu tun. Weil digitale Zeiten sind Netzwerkzeiten. Die Unternehmen, mit denen ich arbeite, die sind total in der Linienstruktur organisiert. Und jetzt leg mal so eine klassische Linienstruktur, stell dir das bildlich vor, also von oben nach unten. Und dann malst du dir jetzt mal gedanklich so ein Netzwerk auf und jetzt legst du diese beiden Organigramme übereinander. Und dann siehst du die Herausforderungen in Unternehmen. Je älter ein Unternehmen, umso klarer die Linie, keine Frage. Startups fangen in der Regel mit Netzwerken an, das ist ein bisschen anders. Aber über 95% aller Unternehmen in Deutschland sind entweder eine Linie oder eine Matrix, die Linien beinhaltet. So, das heißt aber, wenn du weißt, dass mittlerweile Kommunikation eine ganz andere Rolle spielt und tatsächlich key ist für den Erfolg, dann muss man das auch ganz anders betreiben. Und nach außen natürlich sowieso. Also nicht umsonst wird jetzt LinkedIn immer relevanter auch für CEOs. Aber ich finde die Frage, was muss mit Prozessen in Unternehmen passieren? Ich glaube, ein bisschen runterkochen. Also Lust auf Neues haben ist total wichtig und das auch ganz klar installieren. Also was ich sehr gerne mache, ist, dass man einfach sagt, so für alle gibt es einmal in der Woche eine halbe Stunde, in der eine Viertelstunde random eine Person irgendwas Neues zeigt. Die anderen haben eine Viertelstunde Zeit zu fragen und danach geht man wieder auseinander. Also nicht so 4 Stunden Meetings, sondern ganz konzentriert, einfach nur, um einen Use Case zu zeigen und anderen zu zeigen, woran man gerade arbeitet. Und das finde ich tatsächlich total spannend. Die Rückmeldung, die ich kriege, ist auch, dass das meistens das super Spannendste ist, was alle toll finden, weil sie auch dann in die anderen Abteilungen reingucken können. Und das wieder das Thema Kommunikation. Das war früher Trademark, gar nicht so gewünscht. Da verändert sich eine Menge. Das finde ich aber super spannend. Das macht viel Spaß. Welche Erfahrungen macht ihr? Also, wie würdet ihr es einschätzen?
Ja, wir sind ja lange in diesem Perfektionsbereich gelaufen. Ne? Du sollst deine Aktivität bestmöglich, mit höchster Effizienz eigentlich leisten.
Ja.
Was ja von diesem Total Quality Management und eigentlich von der Optimierung in Manufacturing eigentlich gekommen ist. Und ich meine, wenn Deutschland in etwas stark ist, dann ist das gerade das. Ja. Und das geht natürlich in der Richtung, dass die Mitarbeiter gepusht waren, dass die gerade nicht über den Tellerrand schauen. Ja? Also dass die nicht nach rechts und links schauen, sondern dass die deren Arbeit perfekt umsetzen. Und
das mal perfekt planen, bevor sie anfangen.
Ja, genau. Perfekt planen. Und keine Fehler machen. Auf keinen Fall.
Und digitale Zeiten ist ausprobieren, jetzt anfangen, Dinge zu tun, von denen wir nicht wissen, was in einem halben Jahr damit ist. Das ist eine echte Herausforderung und ich mag sowas. Aber es gibt halt auch Menschen, die finden es total schlimm.
Sehr viele Menschen sind eigentlich da und sagen, ich wünsche mir, dass ich mein Ticket bekomme.
Genau. Ich will ganz klar wissen, wo ich nächste Woche bin und ich will erstmal safe sein und alles durchgeplant haben und dann fange ich an. Aber so dieses, okay, wir wissen, wo wir hinwollen, aber ob der Weg uns nochmal rechts rum, links rum führt, ob wir noch einen Kreisverkehr zwischendurch haben, wie auch immer, das wissen wir heute nicht. Das ist eine Aussage für Menschen, die oft echt schwierig auszuhalten ist. Und ich glaube, das ist auch eine Herausforderung für Unternehmen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da immer wieder zu unterstützen, dass sie sich da auch trauen. Weil das hat ja in der Regel auch was mit der Kultur des Unternehmens zu tun, dass sie sich nicht trauen. Das ist einmal eine Mindset-Geschichte, klar. Aber auch was natürlich mit Erfahrungen der letzten 10, 20, 30 Jahre im Job. Also da hat man ja durchaus auch manchmal die Erfahrung gemacht, dass es vielleicht nicht so toll ist, wenn man was ausprobiert, weil es nicht gutiert wird. Und das ist natürlich ein echter Kulturwandel.
Ich hatte heute Mittag einen Termin mit einer Führungskraft, die Anfrage hatte, inwiefern könnte man Bestellungen, die bei der Firma eingehen, direkt mit AI prüfen, weil sie hätten ja 6, 7 Lager, sie haben SAP-Daten und untersuchen sich bisher die jeweiligen internen Personen zu Tode, wo doch jetzt diese Ersatzteile liegen und wie man zu der Maschine kommt, die bestellt wurde. Und das kann man doch alles einfach in Copilot reinschmeißen und dann wird das schon irgendwie. Ich habe erst überlegt, okay, wie versucht man das jetzt zu erklären, dass so ein Use Case nicht in 30 Minuten und dann perfekt mit KI und wie kriegt man so diese Erwartungshaltung, die da jetzt so aufgebaut wurde oder dieser Wunsch, KI hilft mir,
doch
alles zu...
Das funktioniert aber, du kannst das sogar in Copilot reinschmeißen. Die Frage ist, was danach damit passiert. Das ist.
Ja. Aber das Lustige ist ja, du hättest es ja vorher auch schon tun können. Sie haben es ja nicht getan. Sie kommen jetzt auf die Idee, das zu tun. Und ich frage mich, warum haben sie es nicht schon seit 10 Jahren gemacht? Dass sie einfach eine ordentliche Dateistruktur haben, dass sie ordentliche Prozesse haben. Und jetzt, das finde ich das Lustige an der Geschichte. Weil das ist alles, es ist schlichte Automatisierung. Das hat mit KI überhaupt nichts zu tun.
Das ist basic. Paul, weißt du, Das Schlimme ist, dass man immer versucht, die Menschen auf Zeit zu triggern.
Ja.
Und auch deswegen kommen jetzt halt diese KI, ne? Die berechnen sich das 20 Euro pro Monat. Dann lass uns das einfach da machen. Das Generierte wird schon irgendwie passen. Haben die auch recht, es passt irgendwie schon. Also plus minus, mal besser, mal schlechtere Prompt, 80%. Und dann wird das irgendwo abgelegt. Aber das ist genau das Falsche, weil die Frage ist, was will ich damit machen? Will ich einfach nur etwas generieren? Ja gut, aber dann könnte ich doch rein theoretisch auch irgendeinen Blog runterladen oder früher gab es ja sicherlich auch, also einfach von Buch abschreiben. Also so ein bisschen es Plagiat und alles. Und das ist, also ich glaube nicht, dass das Problem ist, dass wir generieren. Das Problem ist, dass wir, so wie du sagst, also wir müssen jetzt herausfinden, wo hilft uns das überhaupt? Was wollen wir machen und wo wollen wir uns eigentlich hinentwickeln? Und das größte Problem, ich meine, das predigen wir jetzt auch seit 2 Jahren, ist, dass wir mussten wieder lernen zu scheitern. Weil ich meine, wir mussten probieren, was ist das, was den Unternehmer hilft? Und halt irgendwie einfach nur zu sagen, hier ist dein ChatGPT-Code oder Claude oder Gemini oder nimm das, wie du willst. Das löst doch am Anfang erstmal nichts. So, weil du nicht weißt, was du damit machen sollst.
Genau. Und das ist, also lass mich da einen Bullshit-Bingo-Punkt machen, bitte. Dafür brauchen wir so Sandboxes, ne? Die ich dann mit diesem einmal in der Woche so eine halbe Stunde für alle, damit alle so eine Idee kriegen, was man machen kann. Aber diese Sandboxes, die erstmal überhaupt gar kein Ziel haben, sondern wo man ausprobiert. Ne? Also wo auch die Erwartungshaltung eben nicht die ist, dass man in dieser einen Stunde, die man dafür in der Woche vielleicht zur Verfügung hat, etwas hat und dadurch 2 Stunden spart. Das mag passieren an dem einen oder anderen Fall und dann ist es super. Aber vor allen Dingen lernt man ganz viel und setzt vielleicht an anderen Stellen etwas in Gang. Ich glaube, das ist total wichtig in dem Fall, weil wenn du immer gleich diese Wahnsinnserwartungshaltung hast, ich frage mich, wo das herkommen soll. Also wir drei sind wahrscheinlich sehr tief drin und haben eine ganz gute Idee, was man machen kann. Aber selbst bis wir jetzt Agenten und Skills und was weiß ich alles aufgesetzt haben und alles, ich sag mal, alle Informationen aus einem Unternehmen oder einer Organisation zusammengesammelt haben, es dauert selbst für uns lange. Also so, dass es Sinn macht. Also irgendwas basteln kann man immer und Glitzer drauf streuen kann man auch. Aber es muss ja irgendwie sinnvoll sein. Also einfach nur als Beschäftigungstherapie finde ich es jetzt auch langweilig. So, aber das kannst du doch nicht von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erwarten, die eigentlich schon mit ihrer normalen Software nicht so richtig glücklich sind. So, ja. Das ist doch eine völlig schräge Erwartungshaltung und das ist jetzt überhaupt gar kein Vorwurf an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern das ist, glaube ich, echt so ein Punkt. Es gibt von D21 ja immer auch die Umfrage, also den Deutschlandmonitor und ein Aspekt ist immer, in wie vielen Unternehmen gibt es Weiterbildung zu Digitalthemen? Früher jetzt auch wird gefragt, wie viel Weiterbildung gibt es zu KI? Und der kleinste Anteil der Unternehmen bietet Weiterbildung dazu an. Und das, da frage ich mich doch, woher wollt ihr denn irgendwann mal irgendwelche Profite heben, wenn ihr gar nicht investiert?
Dafür haben die gute Antwort. Ne? Bitte? Dafür haben die sehr gute Antwort, weil das sehe ich auch sogar im Programmierungsbereich. Ne? Also wenn man sich diese ganze KI-Bereiche anschaut, ist gerade Coding, ne, also Programmierung, ein der Bereiche, wo man aktuell sehr erfolgreich ist so. Also, ja. Trotzdem kommen dann die Chefs und sagen Sätze wie, das hast du doch auf YouTube, weißt du? Und das ist nicht richtig. Also man kann doch nicht die Leute dazu zwingen, dass die sich irgendwie YouTuber jetzt anschauen oder sowas. Man muss die, so wie du sagst, das ist komplett neuer Skill. Und das ist das, was erschreckend ist, das ist nicht ein Skill, der man sich einmal liest. Man muss halt verstehen, wie das funktioniert, wie kann ich das anwenden und ich muss mich wohlfühlen. Ne? Das ist halt einfach, das ist so wie, als wenn mir jemand jetzt sagt, schau mal, hier hast du ein fliegendes Auto, dann nutzt das doch. Ja, aber dann habe ich vielleicht doch noch ein bisschen Angst, dass das Ding runterfällt, weißt du? Und das heißt, man muss sich halt auch damit...
Ja, und warum willst du da von einer fliegen? Also ja, welchen genau. Sinn hat das? Also warum
und,
überhaupt?
Und da mussten die Unternehmen kapieren, ja, es hat ein enormes Potenzial. Also es hat verdammt enormes Potenzial. Und das zeigen uns gerade die absolut Pioniere, die halt komplett vorne sind. Das heißt aber nicht, dass das die Mitarbeiter sofort können. Es heißt aber auch nicht, dass das die Mitarbeiter nach 2 Tagen trainieren können. Man muss das etablieren. Das ist komplett neues Skill. Das ist komplett neue Art und Weise. Das sind komplett neue Möglichkeiten. Und auch da halt diesen Push, das musst du halt jetzt in Viertel der Zeit machen und so weiter. Das funktioniert so einfach nicht. Und ich finde das noch schlimmer. Ich beende das noch. Ich finde das dann noch schlimmer, weil dann kommt letztes Mal zu mir auch so ein von Consulting-Unternehmen. Und dann sagt sein Kunde, hat über Wochenende ein bisschen mit Gemini gesprochen oder jemand anderen. Und dann sagt er, jetzt kann er sich auch selber Vibe kommen. Und dann frage ich mich, weißt du, was soll er machen? Und er sagt, dann lass ihm doch. ist doch okay, dann soll er sich das doch weitergründen. Da würde ich ja gar nicht konkurrieren. Wenn jemand genug Zeit hat für YouTube und so weiter und will sich seine Applikation selber machen, dann soll er doch machen, ist doch okay.
Das finde ich.
Das ist auch die schnellste Möglichkeit, sich unbeliebt zu machen bei Kollegen aktuell.
Ja.
Weil wenn man dann dauernd E-Mails bekommt, wo man nicht mal sich die 3 Sekunden Zeit nimmt, diese Trennstriche noch rauszulöschen, weil man kriegt dann immer so einen halben Aufsatz, wo man sagt, so, ey, ich lese das jetzt eine Viertelstunde, du hast dir davon genau 10 Sekunden Gedanken gemacht, weißt am Ende gar nicht mehr, was am Ende in den unteren Absätzen geschrieben ist, soll ich mir das jetzt wirklich durchlesen? Are you sure?
Daniel, die Antwort lautet nein. Die Antwort lautet nein. Ja, das ist wirklich, das ist total schräg. Also dieser KI-Müll, der erzeugt wird, also mich nervt es total. Ich liebe Menschen, mit denen ich auch per E-Mail manchmal kommuniziere, so in Wortbruchstücken. Ne? Also ja, geht, funktioniert. Okay. Wir wissen das Wort. Das finde ich total großartig. Also wir kennen uns dann schon ein bisschen länger. Aber so dieses Ganze, also mit anderen Menschen schreibe ich dann schon noch Hallo oder sehr geehrter oder was weiß ich und noch einen Satz vor und dahinterher. Aber es gibt eben auch Menschen, mit denen ich lange zusammenarbeite und da geht es eher so zack, zack hin und also eher auf so Twitter-Level hin und her. Das finde ich total cool. Und wenn die jetzt anfangen würden, das anders zu machen, ich würde irre werden. Also das kostet mich Zeit, weißt du? Das finde ich, also ich kriege das bei Anwältinnen und Anwälten im Moment mit, die, Entschuldigung, kotzen alle gerade ab, weil die Schriftsätze künstlich verlängert werden durch KI, ja, einfach um Prozesse zu blockieren. Ich finde, da brauchen wir auch wirklich Regeln dafür. Na, das ist tatsächlich nicht witzig, weil wir haben komplett
überfordert. Für uns schon, weil wir das eh nicht lesen können.
Ja, gut, ich hab so einen Quatsch auch mal studiert, aber der Punkt ist ja der, wir haben komplett überforderte, also nicht überfordert, aber unterbesetzte Gerichte. Die sind nicht inhaltlich überfordert, sondern die haben einfach zu viel zu tun. Das heißt, Verfahren dauern wahnsinnig lange. Und wenn jetzt die Schriftsätze alle noch doppelt und dreifach so lang werden und Bullshit enthalten, dann werden die Verfahren nicht kürzer, sondern noch länger. Also das ist ja durchaus auch die Strategie einiger Menschen, die sowas machen. Also da wird es dann auch sehr bewusst, sehr destruktiv genutzt in einem Bereich, wo du im Moment auch gar nicht so richtig eingreifen kannst, weil du kannst natürlich nicht sagen, dass Schriftsätze maximal 10 Seiten umfassen dürfen und der Rest wird nicht gelesen oder wie auch immer. Aber ich glaube, das wird kommen, weil das kann nicht angehen. Also das ist im Business-Kontext ja auch so. Ich habe übrigens letztes Jahr mal versucht, ich hatte die gute Idee, ein Projekt auszudenken, oder ich hatte eine Idee für ein Projekt gemeinsam mit dem DGB und dem Arbeitgeberverband, weil ich gesagt habe, Leute, also die einen jammern, dass irgendwie KI so aufwendig und Dings ist, die anderen sagen, Arbeitsplätze werden gekürzt und gestrichen, wo ich mal sage, nee, nicht wegen KI, sondern aus anderen Gründen, aber meine Idee war tatsächlich, ob es nicht wirklich jetzt mal Zeit wäre, dass die beiden sich zusammensetzen und jetzt unabhängig von Betriebsvereinbarungen in einzelnen Unternehmen, da gibt's ja immer so Vorzeigeunternehmen, aber einfach mal unabhängig davon zu überlegen, was muss eigentlich in den Unternehmen passieren, damit die in 5 bis 10 Jahren wirklich wettbewerbsfähig sind. Und da hat das Thema Qualifizierung und Reorganisation unter dem Aspekt ist, glaube ich, der Dreh- und Angelpunkt. Wer da jetzt nicht anfängt, wird einfach raus sein. Und zwar nicht wegen Frau Merkel.
Jetzt haben wir relativ viel über die Probleme gesprochen. Wie gehst du es in einem so einem, ich würde es mal Problemunternehmen sagen, an, die Kommunikation in die richtigen Wege zu leiten oder vielleicht auch das erste Umdenken anzuregen? Was sind so deine Hacks und Tricks oder ersten Schritte?
Sagst du denn einfach Wahrheit? Bitte? Was sagst du? Sagst du denn einfach eine Wahrheit?
Ja. Ich bin da im Zweifel wirklich schmerzfrei. Ein Kunde sagte letztens irgendwie, da gab es so eine kleine Debatte in der Geschäftsführerrunde. Und da war ich auch deutlich, aber ich schaffe das in der Regel relativ freundlich, deutlich zu sein. Und da sagte der eine CEO dann nach der Sitzung zu mir, sagte, dem haben sie aber jetzt richtig vors Schienbein getreten, der musste sich ja sogar bedanken dafür. Also ich versuche das auf so einem Level zu machen. Also ich bin großer Fan des Floretts, nicht so sehr also ich kann auch Marete, aber ist jetzt nicht so my favorite. Aber ich finde, also Kommunikation finde ich ist Dreh- und Angelpunkt. Also wer nicht grundsätzlich, wenn ich informiert, wohin es geht im Unternehmen, verliert einfach auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weil sie verunsichert werden. Die gehen weg. Wer keine ordentliche, ich sag mal, Unterstützung bei neuen Tools kriegt, wird keinen guten Job machen. Das wird sich wiederum im Unternehmensergebnis niederschlagen und dergleichen. Also das ist schon so ein Key. Was aber tatsächlich viel mehr mein Punkt ist, also ich versuche mit den Unternehmen ein Thema zu bearbeiten, nämlich die Frage, was ist eigentlich euer Business Use Case in 10 Jahren? So, wenn du die Frage in den Raum stellst, ich habe dazu ein Verfahren entwickelt, das übrigens auch sehr viel mit Kommunikation zu tun hat, aber wenn du das in den Raum stellst, dann gucken die dich alle an und sagen, naja, wird schon irgendwie, ne, wir machen mal so weiter und gucken, was passiert. So, und ich habe jetzt auch keine Glaskugel. Also wenn ich die hätte, würde ich mir die patentieren lassen und würde jetzt auf irgendeiner Karibikinsel im Sand liegen und wir würden Gasstream. Aber das ist etwas, was Unternehmen sehr selten machen. Also vor allen Dingen nicht unter dem Aspekt Tech-Entwicklung. Also was verändert sich? So, und auch ohne Glaskugel gibt es dann verschiedene Wahrscheinlichkeiten für bestimmte, also wir entwickeln dann verschiedene Szenarien und unterlegen die mit Wahrscheinlichkeiten. Und das ist übrigens auch viel Kommunikation mit dem Hintergrund, weil es über ein Delphi-Verfahren läuft, worüber dann externe Expertinnen und Experten nochmal ihren Senf sozusagen dazu geben. Und wir dann, 5 Szenarien haben. Das eine ist, würden wir jetzt auf 80% in den nächsten 10 Jahren bewerten. Dann sagen wir auch eins dabei, was vielleicht nur so 10-20%ige Wahrscheinlichkeit hat. So, und bei allen Entscheidungen, die du im Unternehmen triffst, und du triffst jeden Tag Entscheidungen, kannst du dir doch immer die Frage stellen, zahlt diese Entscheidung, die ich jetzt treffe, auf irgendeines dieser Szenarien ein? Und wenn, auf welches? Ja. Also kannst auch mal Entscheidungen treffen, die nur auf dieses 10%ige Szenario einzahlen. Alles super. Wenn du aber immer nur Entscheidungen triffst, die auf diese unrealistische Variante, nämlich dass es in 10 Jahren noch Verbrenner gibt, einzahlen, dann musst du dich halt auch nicht wundern. Das ist jetzt nicht ganz so ein digitales Thema, aber es ist dieselbe Struktur, dieselbe Strategie, die dahinter steckt. So, und da musst du halt eine gute Basis schaffen, um die Entscheidungen, die du permanent treffen musst, treffen zu können aufgrund von Szenarien, die du hast. So, das ist tatsächlich das Erste, was man machen muss, nämlich was ist dein Business Use Case in 5 Jahren, in 10 Jahren unter dem Aspekt digitaler Entwicklung, AI und dergleichen. So, und vieles von dem, was kommen wird, wissen wir heute nicht. Das macht das Ganze lustig.
Würdest du immer noch sagen, dass 10 Jahre wirklich so ein Zeitraum ist? Also 5 Jahre würde ich sofort unterschreiben. 10 Jahre ist ja wirklich krass.
Ja, aber das sagst du nur heute, vor 3 Jahren vielleicht nicht.
Ihr seid noch so jung, also von daher sind 10 Jahre wahrscheinlich dann.
Also der Zeitraum hat sich einfach verkürzt, Daniel, durch die neue
Wahnsinn. Ja, genau, das wollte ich fragen. Also das war der Kern der Aussage, ja, dass ich sage, vor 5 Jahren verstehe ich, dass man da 10 Jahre voraus geplant hat. Wenn sich heute jemand zutraut, 10 Jahre voraus zu planen und eine grobe Vision für in 10 Jahren zu erstellen, würde ich den fast größenwahnsinnig oder...
Ja, also tatsächlich hast du natürlich dann Wahrscheinlichkeiten bei 10 Jahren, die nicht so hoch sind. Aber Trends hast du schon. So, und ich finde auch in Debatten sollte man viel mehr auf Trends als auf so absolute Zahlen setzen. Weil es geht auch nicht um die Frage, ob irgendwas 64- oder 72-prozentige Wahrscheinlichkeit hat, sondern die Frage ist, ist der Trend realistisch oder ist er ganz unrealistisch? Das ist, glaube ich, hilfreicher, als sich da in so Nebendebatten zu verlieren. Ja, ich verstehe, was du meinst, Daniel. Ich habe vor tatsächlich 5 oder 6 Jahren eine Kundin gehabt, eine Bank, die Mobilität finanziert. Und da war die Frage, was ist denn euer Use Case in 5 bis 10 Jahren? So, da haben wir das Thema Drohnen gehabt. Also es ist heute natürlich total, liegt es auf dem Tisch, aber vor 5, 6 Jahren...
Wann nochmal? 5, 6 Jahre.
Vor 5, 6 Jahren ungefähr. Das war vor 5, 6 Jahren noch sehr exotisch. So. Und dann haben wir gesagt, okay, aber um dann in so einen Bereich ausbauen zu wollen, eventuell, müssen wir jetzt gucken, dass der Luftraum anders reguliert wird. Und es war nicht das Ziel, Regulierung abzuschaffen, sondern so zu organisieren, dass Drohnen überhaupt fliegen können, weil in Deutschland wird es nicht so funktionieren, was richtig ist. So, aber das heißt, wenn du jetzt sagst, das ist ein Use Case für die nächsten 5 bis 10 Jahre, weil das wird ein Teil unseres Geschäfts sein, das wir machen. Dann, und wir wissen aber gleichzeitig, die Regulierung funktioniert so nicht. Dann haben wir wirklich ein Netzwerk gegründet und haben versucht, mit denen, die mitbeteiligt sind, also Hersteller, Ministerien, Luftfahrt, was weiß ich, uns auszutauschen. Und zwar nicht, um in ein Legislativverfahren einzugreifen, sondern um einfach Verständnis dafür zu schaffen, was passieren muss. So, das ist ein Invest, den musst du sehr früh machen, weil wenn das Legislativverfahren läuft, dann hast du nur noch so eine Lobbydebatte, die bringt nicht mehr so viel. Das kann was funktionieren, aber das ist eigentlich viel schlauer, viel früher anzufangen. Und dafür sind solche Strategiedebatten wichtig. Und das mit den Drohnen wird jetzt, ich glaube, das bleibt sogar relativ in dem Zeitrahmen, den wir so bestimmt hatten. Aber ein paar Sachen werden immer schneller kommen, als man denkt, Daniel. Also da
ja, voll.
Also. Aber ich glaube, dass du so einen Fokus auf länger brauchst, um auch, ja, ich sag mal, Investitionsentscheidungen auch überhaupt fällen zu können. Weil wenn du sagst, es sind 5 Jahre, dann erwarten Menschen auch den Return in 5 Jahren.
Mhm. Haben wir jetzt ein bisschen das ist ein valider Punkt.
Ja. Ja, genau, das ist der Punkt, weil die Erwartungshaltung in Unternehmen ist ja dann auch so. Und wenn du Kostenrechnungen betreibst, dann musst du ja mal gucken, auf welche Strecke man das zurückkriegt. Also ich glaube zum Beispiel, dass wenn wir heute keine Wasserversorgung in den Städten hätten, wir würden es gar nicht schaffen, die jetzt aufzubauen, weil die Leute einfach sagen, nee, ist so teuer, es lohnt sich ja nicht für die nächsten 10 Jahre, nur für 100 Jahre. So, ja, also ich glaube, bei den Debatten, die wir gerade führen, ist es, glaube ich, wirklich so.
Ja, komplett.
Gut, dass wir es haben und gut, dass wir ein Eisenbahnnetz haben und solche Sachen. Ich glaube, heute würde ich die Debatte nicht führen wollen. Aber dasselbe hast du ja im Unternehmen. Das heißt, du musst es ja strategisch ansetzen. Es gibt natürlich, ich arbeite ja auch häufig mit Startups zusammen. Da war das früher, Trademark, auch so, dass man gesagt hat, naja, das ist ein Startup, das skaliert, wird groß und bleibt. Ich glaube, dass selbst die skalieren und groß werden, die belastbare Produkte und Services anbieten, dass von denen trotzdem 50% in den nächsten 5 Jahren wieder weg sein werden. Einfach gerade im Startup-Tech-Bereich wird es eben so sein, dass die extrem von AI überholt werden. Also Software as a Service ist raus, brauchen wir nicht mehr diskutieren, ist durch. Du kannst im Moment noch mit einzelnen
Tools... Warte, das musst du schon ein bisschen beschreiben. Was heißt
du? Siehst es nicht so, oder?
Du musst das erstmal definieren, dann sage ich dir meine Meinung.
Nee, fang du mal an.
Du hast gesagt, SaaS ist durch.
Komm, wir nehmen noch Schnick, Schnack, Schnuck hier.
Also mit SaaS ist durch meinst du, dass das keine Zukunft hat?
Nicht so, wie wir es jetzt kennen. Also wenn sich das Ding komplett neu erfindet vielleicht, aber so, wie wir es jetzt kennen, glaube ich nicht. Also wir sehen es ja auch an den Börsen schon, dass viele, die das anbieten, schon deutlich nachlassen im letzten halben Jahr, inklusive also, SAP und andere.
Dann haben wir ein Problem, weil leider bin ich der gleiche Meinung. Also ich habe auch ein, zwei Beiträge darüber. Ja, ist langweilig, aber ich habe darüber ein, zwei Beiträge geschrieben. Es fühlt sich nicht gut an, gerade aus architektonischer Sicht. Deswegen war auch die zweite Thema, die wir aber irgendwann anders nochmal ansprechen mussten, und zwar die Souveränität. Also damit ich das auf die richtige Ebene hebe, ich glaube schon, dass Cloud richtig ist. Und ich glaube schon, dass Digitalisierung in Docker, Kubernetes, was auch immer, Zukunft wird. Ich bin mir nicht sicher, inwiefern wir uns geholfen haben, dass unsere Daten und unsere Prozesse einfach irgendwo sind, wo mittlerweile gar keiner einen Überblick hat. Und da fühle ich mich unwohl. Und ich gehe eher davon aus, dass es in Zukunft, gerade auch mit dem Thema Souveränität und wo sind die Teile und wie wollen wir für Zukunft planen. Also ich persönlich sehe keinen Grund, warum die Firmen nicht ein Private Cloud haben oder sowas. Das muss nicht in deren Rechnerzentrum sein. Es gibt so viele Möglichkeiten. Aber diese SaaS-Lösungen, wo meine Daten bei Drittanbietern sind, wo meine Prozesse bei Drittanbietern sind, wo ich Probleme habe, DSGVO und alles andere zu erfüllen. Und ich meine, jetzt kommen immer mehr und mehr Sachen. Also das wäre die Thema, die wir nächstes Mal nochmal ansprechen. Da bin ich voll bei dir, dass es sich aktuell nicht gut anfühlt so.
Ich würde euch challengen. Ich würde euch wirklich challengen, weil Software as a Service bei den Unternehmen, die jetzt gerade leiden, ist das Lizenzmodell Seed-basiert, dass wir nach den Köpfen rechnen und ein Salesforce, SAP und Co. damit abrechnen und damit quasi ihren Aktienkurs rechtfertigen. Dieses Modell kränkelt natürlich, weil es sich einfach switcht in Form von eher nach Nutzungsbasis, also Consumption-based. nicht mehr, dass man nach Köpfen rechnet, sondern eher das, weil die Challenge ist ja, wie bepreist man quasi prinzipiell nach einem Kopf einen Agent, der dir hilft, irgendwie Hilfstasks zu machen, wo man vorher weitere Personen hatte. Ich würde, das deswegen so ein bisschen in die Richtung, ich würde challengen, dass Software as a Service bleibt, es wird sich einfach nur die Metrik, nach der abgerechnet wird, ändern und damit werden auch Unternehmen wieder ihren Wert zurückgewinnen, wie zum Beispiel jetzt SAP. Sabine, du hast gerade SAP erwähnt als Beispiel. Der Wert, der hinter Daten, den Strukturen und Co. liegt, den SAP in sich besitzt und über Jahre aufgebaut hat, der wird aktuell nicht eingepreist in der Aktie. Aktuell wird eher eingepreist, okay, wie viele Nutzer und wie viele einzelne Lizenzen verkauft man. Das wird das Spannende. Ich glaube, es wird sich einfach nur ein bisschen ändern.
Also ich glaube es nicht, Daniel. Ich muss ehrlich sagen, ich glaub, dass SaaS als Idee schon falsch ist. Und das gerade deswegen, weil das Wichtigste für Unternehmen sind deren Prozesse und deren Daten. Das darfst du meiner Meinung nach nicht nach außen geben. Die Art und Weise, wie man früher Software gekauft hat, und zwar Lizenzen, die du irgendwo installiert hast, wo du das selber unter Kontrolle hattest, wo du selber ein Firewall haben kannst und so, wo du halt selber deine eigene Umgebung gebaut hast, das ist aus meiner Sicht...
Du guckst technischer einfach. Das ist eine andere Richtung, was ich...
Ja, ja, also ich glaube, also ich, es ist jetzt... also es war Software, also Service und Cloud sind für mich auch zwei verschiedene Themen. Also komplett. Also Cloud wird eher mehr als weniger werden, aber ich glaube, dass gerade größere Unternehmen dazu übergehen werden, ihre eigenen Cloud, also ihre eigenen Rechenzentren wieder aufzubauen. Die hatten die früher mal, dann haben sie wieder outgesourced. Also das ist ja so eine klassische Outsourcing-Welle, ne? Also erstmal hat man es selber gemacht, dann kam das Versprechen, man gewinnt irgendwas dadurch, dass man outsourced, haben alle gemacht. Also in dem Fall war es ja aber auch so, dass es tatsächlich auch wirklich in der Phase auch besser war. Und jetzt stellt man fest, dass man einen positiven Effekt hat, wenn man es wieder einsourced. Also das ist ja tatsächlich wieder, das ist eher klassisch. Das glaube ich wird bleiben, aber die Großen werden es machen. Und trotzdem muss man ja nochmal sagen, 95% oder 97% aller Unternehmen in Deutschland sind kleine mittelständische Unternehmen. Die werden nicht alle ihr eigenes Rechenzentrum betreiben. Und ich halte das übrigens auch für gut, weil da ist durchaus Aufwand hinter. Du kannst, also es reicht ja nicht, dir da einfach einen kleinen Mac Mini hinzusetzen, um das zu machen, sondern da muss man ja schon ein bisschen mehr machen. Und ob das wirklich jedes kleine Unternehmen alleine machen muss, finde ich auch Quatsch. Also
mittlerweile fast Know-how. Das ist so, ich glaube, Know-how, Sicherheit und Co. Wir haben jetzt mittlerweile viele Tech-Experten gesagt, dass die größten Feinde von gerade kleinen und mittelständischen Unternehmen sind nicht mehr die professionellen Hacker oder die großen Attacken, die es mal war, sondern vorher mittlerweile die einfach nur noch rumprobieren und sich, sagen wir mal, sehr viele Sicherheitslücken entweder eröffnen oder entdecken durch AI-Nutzung.
Genau. Aber Software as a Service, also wenn du dir anguckst, was Software as a Service heute kann, also was sie abdecken, ich drehe mich mal ein bisschen, weil ja die Sonne gerade so um die Ecke kommt, sonst sehe ich nichts mehr. Was sie abdecken, dann sind das Dinge, kleine Prozesse ja sehr oft. Also nimm dir so ein klassisches Ding, was kleine mittelständische Unternehmen haben, Rechnungsstellungsprogramme. Das ist relativ simpel, also vom Prozess her ist es wirklich einfach. Das kannst du wirklich simpel bauen. Du brauchst halt jetzt die Rechtssicherheit, dass danach nichts verändert werden kann, um das GOBD-konform zu machen und dergleichen mehr. Das lässt sich aber auch abbilden. So, und je einfacher es wird, solche Dinge selber zu coden, umso eher werden solche Geschäftsmodelle einfach keine Rolle mehr spielen. Und zwar nicht, weil das jeder für sich selber macht, sondern weil es so viel einfacher geworden ist. Also ich habe in den 80ern, 90ern mit so einem Commodore und Atari da rumgemacht und wir haben da vor uns irgendwelche Zeilen geschrieben und dann in den 90ern ein bisschen mehr dann online. Ich habe ewig nicht gecodet und jetzt dank Claude habe ich wieder angefangen, mal ein bisschen Code zu schreiben, weil du eben nicht irgendwie 100.000 Zeilen schreiben musst, sondern das halt deutlich schneller geht und du danach einfach guckst, was hat er eigentlich gemacht. Das fand ich super spannend. Also da ist, glaube ich, echt viel Musik drin. Und trotzdem würde ich auch jedem Unternehmen, kleinen Unternehmen davon abhalten, das alles selber zu machen. Aber diese großen Platzhirsche, die im Moment noch ganz gut dastehen, die werden, wenn sie ihr Geschäftsmodell nicht komplett ändern, wird es die in, lass uns bei 3 bis 5 Jahren bleiben, dann wird es sie nicht mehr geben. SAP vielleicht.
Das Real Dative. Ich schicke das Reel an Datev. Mal schauen, was die antworten.
Ich glaube, die wissen das.
Ja, Datev hat ja noch eine andere Geschichte. Die haben mal so einen Exklusivvertrag mit den Steuerberatern. Also ich glaube, Steuerberater sind somit das Beständigste, was es in dieser Republik gibt. Ja. Also meine These. Okay. Aber es sind viele andere.
Das ist super spannend und wie gesagt, ich hätte noch ein Thema, aber das muss man leider verschieben. Ich habe zwei persönliche Fragen und du musst die nicht beantworten.
Das ist ein Intro.
Bis wir zu der letzten Kategorie kommen. Und zwar, Okay. Es ist hier so ein Zitat und dann seid ihr dran, das zu verhindern.
Margot Friedländer.
Würde mich interessieren, was bedeutet das für dich, wenn du das so präsent hast? Und zweite Frage ist, du hast ein schwarzes Schaf hinter dir.
Blau.
Ist das blau?
Das ist blau, das ist ja die Sonne. Es gibt, soll ich mit dem Schaf anfangen?
Kannst du.
Fangen wir mit dem. Es hat übrigens beides was miteinander zu tun. Es gibt den Blauschäfer und es gibt immer so Kunstinstallationen vor Parlamenten, also vor dem Europäischen Parlament, vor dem Bundestag, Kieler Landtag. Da sind dann davor diese blauen Schafe aufgebaut. Und da habe ich einmal eins gekauft und das ist Dolly das Demokratieschaf. Also so heißt die bei mir. Dolly
das Demokratieschaf, das ist gut.
Genau, das ist Dolly das Demokratieschaf. Ihr seht die so ein bisschen abgekrabbelt, weil die hat auch schon 5 oder 6 Jahre an frischer Nordseeluft, also sprich salzhaltiger Luft gestanden. Ich habe neue Farbe gekauft. Ich muss die jetzt mal wieder anstreichen. Aber das soll ja das Demokratieschaf und deswegen steht die bei mir im Büro. Ich mag die sehr. Die begleitet mich jetzt schon 15 Jahre oder so. Und es hat übrigens viel mit Margot Friedländer zu tun, deren Zitat du gebracht hast. Und dann seid ihr dran, das zu verhindern. Weil ich glaube, dass wir einfach gerade euch Gänsehaut. Ich habe sie persönlich kennenlernen dürfen in Berlin und ist eine wahnsinnig beeindruckende Frau gewesen, über 100 Jahre alt, mit Erfahrung im KZ, die wieder nach Deutschland gekommen ist, nach vielen Jahren in den USA und eine unfassbar wichtige Aufklärungsarbeit geleistet hat, um einfach nochmal ganz klar zu sagen, also wenn wir das nicht verhindern, dann wir können uns nicht darauf verlassen, dass andere das tun und wir müssen das tun. Und ich habe das mit Absicht in meinem, das ist ja mein LinkedIn-Titel. Und es gibt wirklich Menschen, die mich schon gefragt haben, ob ich überhaupt das denn mache, weil das sei ja so schädlich. Vielleicht will ich ja auch Anfragen über LinkedIn haben. Und jetzt würde ich den ganzen Platz dafür verschwenden, weil wenn man jetzt auf mein Profil geht, hat man dann so ein komisches politisches Zitat. Wo ich auch denke, Leute, also wenn das euer Problem ist, dann dürft ihr es gerne behalten, dann nehme ich es nicht an. Also brauche ich nicht. Und ich mag, also ich finde es eine wahnsinnig beeindruckende Frau und ich finde dieses Zitat, ich hatte noch überlegt, ob ich 2 draufschreibe. Ich hätte sonst von Marcel Reif, der seinen Vater zitiert hat, in einer sehr beeindruckenden Bundestagsrede an einem Gedenktag, sei ein Mensch. Das hatte ich noch überlegt, ob ich das beides mache, aber ich finde, die gehören sehr eng zusammen, finde sie beide sehr beeindruckend und sehr wichtig, aber nee, ich fand es jetzt irgendwie eins besser und ja, ist für mich total wichtig und gerade in digitalen Zeiten und bei dem, was wir so mitkriegen, wie eigentlich AI gefüttert wird, wo sich gerade immer alle wundern, warum dasselbe immer rauskommt, Pi mal Daumen. Und wir wissen, dass mittlerweile gerade die unsere Demokratie verachten, auch bewusst neue Webseiten aufsetzen, mit Content füttern, damit AI das liest und die Chance, dass das als Antwort kommt, steigt. Das ist ja auch eine Seite der ganzen Geschichte. Also von daher finde ich, ist es immer, immer wichtiger noch, immer wieder darauf zu referieren und sich daran zu erinnern.
Sei ein Mensch ist ein guter Folgentitel, den kann man so breit interpretieren, liebe ich.
Okay, cool, ja. Was machen wir aus einem Mensch? Ich habe hier nur einen Kater, der jetzt gerade vor mir liegt. Nein, aber sein Mensch, finde ich, ist eine tolle Rede gewesen von Marcel Reif. Also sehr beeindruckend. Ja.
Passt auch wirklich zu all den Themengebieten, die wir heute angesprochen haben, damit wir nicht immer so blind und ich würde sogar manchmal sagen fremdgesteuert einfach durch den Alltag gehen, weil das nimmt meiner Meinung nach immer mehr zu. Gut, so, ich würde sagen.
Ja, das ist ja schon auch cool, oder? Also ich finde ja, dass es wichtig ist, diese Themen zu haben, aber auch immer wieder Bock drauf zu haben. Also ich freue mich ja auch wie so eine Schneekönigin, wenn irgendwas Neues kommt.
Ja, schon, aber diese Aussage hat ChatGPT gesagt und das mache ich jetzt so, da kriege ich schon Gänsehaut. Also weiß ich immer nicht so, wie ich damit umgehen soll. Ja, aber jetzt kommen, Sabine, wir kommen zu unserer letzten Kategorie. Das ist, wir nehmen immer von den letzten, boah, wir reden jetzt schon 50 Minuten, gefühlt sind es nur 10, aber 50 Minuten laut unserem Timer. Wir nehmen immer overrated, underrated. Also was aus den ganzen Themen, die wir heute besprochen haben, aus all dem, was wir diskutiert haben, ist underrated? Also was sollte unbedingt den Menschen mehr Präsenz bekommen oder unter den Menschen mehr Präsenz bekommen? Und welche Themen, welche Punkte, welche Inhalte sind overrated, über für die wir zum Beispiel viel zu viel Aufmerksamkeit, Zeit, was auch immer verschwenden? Das ist so ein bisschen unsere Schlusskapitel, so eine kleine Zusammenfassung der Folge, bevor wir dann die Folge zumachen. Mathis, willst du anfangen?
Ich kann auch Sabine vorangeben, wenn du willst, und sonst kann ich anfangen. Nee, ich finde es gut, wenn du anfängst. Also die Liste, da habe ich ja gar nicht overrated oder sowas. Was ich einfach sehr underrated finde, ist das, über was wir schon gesprochen haben, was man immer wieder vergisst. Und deswegen nehme ich Ausbildung von mir Mitarbeiter. Also es ist ultra wichtig, dass eure Mitarbeiter ausgebildet werden, dass die Zeit bekommen, sich diese neuen Skills einzueignen, und es wird nicht reichen, die in 2 Tagen in einen Termin zu schicken, und es absolut kontraproduktiv ist, deren irgendeine Online-Lizenz zu geben zu Udemy oder Ähnlichem. Ich sage nicht, dass es schlecht ist, das könnt ihr denen schon geben, aber halt dann nicht erwarten, dass die Ergebnisse sofort kommen. Die neuartigen Technologien sind einfach verdammt mächtig und man muss die verstehen und man muss sie auch freuen, die zu nutzen. Overrated, ich glaube, wenn man Lizenz bezahlt, dass man sofort Wert bekommt. Ne? Also Lizenz für egal was an sich. Also wirklich, völlig egal was. Wenn man Lizenz für, damit wir nicht nur KI-Bashing machen, wenn man Lizenz für Udemy kauft, wenn man Lizenz für egal was nimmt, wo die Leute eigentlich Benefit davon haben sollen, damit wird es erstmal noch nicht Benefit. Und das ist sowohl, wenn ich Profi-Lizenz zu irgendein KI-Tool habe, als auch wenn ich Lizenz zu einem Trainingsportal habe, auch wenn ich Lizenz für ein Fitnesszentrum habe. Also die Leute kommen ja nicht, nachdem die sich einfach eine Karte kaufen, stärker nach Hause. Da müssen die erstmal kämpfen, arbeiten und ein bisschen auch schwitzen. Ich glaube, das ist eine gute Analogie zu Fitnesszentrum.
Ja, die Analogie finde ich super. Finde ich super. Weil ich glaube, das trifft es auch. Viele kaufen dann Lizenzen und glauben, das sei damit erledigt. Erinnert mich ein bisschen an früher wieder, Trademark, als alle dachten, wenn sie jetzt WLAN und iPads anschaffen, sei das mit der Digitalisierung erledigt. Das war das damals schon nicht, weil dann hätte es eigentlich anfangen können damit, dass man digitale Kompetenz aufbaut und überlegt, was können wir da mit dem Unternehmen machen. Und jetzt sind wir an einem anderen Punkt, der aber ähnlich ist. Insofern sehr schönes Bild. Ich finde underrated die Möglichkeiten. Also ja, ich rede auch immer über die Schwierigkeiten und was man alles tun muss und lange Liste. Aber ich finde underrated tatsächlich auch die Möglichkeiten, die sich ja ergeben, was man aus Produkten, aus einem Unternehmen, also ich bin gerne auch in alten Unternehmen, ne, so alte Industrieunternehmen, alte wie auch immer. Ich mag das total so. Weil die Frage, was passiert da eigentlich im Rahmen von Digitalisierung? Also das sind Dinge, die man anfassen kann. So, das können wir uns ja so gar nicht vorstellen, weil wir machen ja immer nur, wir schieben ja nur Nullen und Einsen hin und her hier quasi. Aber so Dinge, die man wirklich anfassen kann, oder Handwerksbetriebe, also was bedeutet das eigentlich, was ist deren, also was ändert sich da eigentlich? Ne? Klar, Tischler haben halt automatisieren schon sehr viel länger, aber das wird auch andere treffen. Und so mehr Lust darauf. Also ich finde, das ist echt underrated bei uns. Lust darauf, ohne den Blick auf die Herausforderung zu verlieren. Ich glaube, das werden wir auch nicht verlieren, aber einfach mehr Lust darauf, das auszuprobieren. Overrated ist in der Tat die Befürchtung, dass wahnsinnig viele Jobs dadurch verloren gehen. Also ich glaube sogar eher, das Gegenteil wird der Fall sein, wenn man es richtig macht. Das halte ich für komplett overrated, und auch die Erwartungshaltung des schnellen Returns. Also ich glaube, wir werden total andere Unternehmen in 10 Jahren haben, die haben mit denen, die wir heute kennen, nicht mehr viel zu tun. Und da müssen wir jetzt anfangen. Aber es wird nicht so sein, dass es so einen riesen Return gibt oder wie auch immer. Also das halte ich für overrated. Also und es wird auch, wir werden trotzdem wahnsinnigen Arbeitskräftemangel haben. Das wird nicht der Punkt sein, dass wir alle arbeitslos sein werden und nichts mehr zu tun haben. Das halte ich für Quatsch.
Spannende Punkt, der ihr beide hattet. Ich würde sagen, und das ist so ein bisschen, geht in dein Skillset hinein, Sabine, Kommunikation ist sehr, sehr krass underrated, weil sie so viele Punkte hat von, wie kommuniziert man und die Auswirkungen, also positive, negative, aber auch irgendwie die Art der Kommunikation, die wird immer herausfordernder. Und auch, du hast das jetzt schon leicht angerissen, Kommunikationskanäle. Über welchen Kanal schafft man es heute noch, Personen zu erreichen? Ob man jetzt irgendwie zum Beispiel über LinkedIn mit Sales-Pitches zugespammt wird, die nichts mehr sind, weil sie keine Persönlichkeit in sich mehr tragen. Wie schafft man vielleicht auch Mitarbeitende zu erreichen? Oder wie schafft man vielleicht auch irgendwie, ja, einen Mehrwert über irgendeine Art Kommunikationskanal zu generieren? Sehe ich als wirklich crazy underrated. Und deren Auswirkung, overrated. Ich würde so ein bisschen auf deinen Punkt einzahlen, was die Erwartungshaltung der Benefits oder sagen wir mal der Return of Invest Thematik angeht, weil wir gerade sehr, sehr viele qualitative Punkte bedienen und weniger quantitative, die dann quasi eigentlich eine Berechnung wirklich wasserfest machen oder quasi eine Berechnung ganz, ganz klar, sauber quasi widerspiegeln. Und da gehe ich jetzt an so einem Punkt wie zum Beispiel Vertragsliegezeiten, E-Mail-Liegezeiten. Kein Mensch kann berechnen, was das in einem ROI bedeutet. Aber wenn eine Firma oder der Kunde 6 Wochen, 8 Wochen auf einen Vertrag wartet und damit dir eigentlich super viel Geschäft schon flöten geht, das sind die wirklich großen Punkte, wo noch ganz viel geholt werden kann. Also deswegen Kommunikation und ROI ist underrated und overrated. Aber wir könnten noch so viel mehr aufzählen. Das war eine sehr reichhaltige oder sehr, sehr informative Folge. Sabine, hast du noch irgendwelche abschließenden Worte, die du unseren Zuhörenden mitgeben möchtest?
Bleibt tatsächlich heiter und neugierig. Ich finde das total wichtig und guckt immer hinter die Kulissen. Das finde ich auch mindestens genauso wichtig. Und ansonsten einfach viel Spaß in dieser digitalen Zeit. Ich finde, das ist schon eine coole Zeit zu leben.
Mega. Matthias, hast du was?
Ich finde, sei ein Mensch, sehr cool.
Ja, das ist unser Titel dieser Episode. Und ich würde sagen, es ist auch, glaube ich, eine der längsten Episoden, die wir bei dem Prozessphilosophen aufgenommen haben. Von daher, liebe Sabine, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir für uns Zeit genommen hast, dass du unseren Zuhörern so viel mitgegeben hast. Es hat riesig Spaß gemacht. Ich hoffe, wir haben noch einen zweiten Teil.
Ich habe schon ein Thema.
Sehr gut. Martin hat so ein Thema, der kann es gar nicht abwarten. Und dann würde ich sagen, liebe Zuhörer, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr wisst, Donnerstag ist Prozessphilosophentag. Schaltet ein, teilt das gerne mit euren Kolleginnen und Kollegen und Freunden. Und dann bis ganz bald. Ciao, ciao.
Danke euch.
Tschüss.